Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Webcast von Radio Enlighten Next, hier aus dem Zentrum von Enlighten Next in Frankfurt. Und ich habe heute die besondere Freude, als Studiogast die spirituelle Lehrerin Annette Kaiser hier begrüßen zu dürfen. Annette, bist du schon in der Leitung?
Jawohl, guten Abend.
Annette, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute dich hier zu Gast haben.
Da danke ich dir sehr und ich freue mich ebenso.
Eigentlich braucht ja Annette Kaiser nicht vorgestellt zu werden für diejenigen, die vielleicht Annette Kaiser noch nicht so direkt kennen. Annette Kaiser ist wahrscheinlich eine der bekanntesten deutschen spirituellen Lehrerinnen, deutschsprachigen spirituellen Lehrerinnen. Annette Kaiserin kommt aus der Schweiz. Und du leitest dort die Villa Unspunnen.
Ja.
Und hast einerseits einen Hintergrund in einer Tai-Chi-Schule und andererseits bist du sehr lange auch eine Schülerin von der bekannten Sufi-Lehrerin Irini Twiede gewesen und wurdest auch von Irini Twiede autorisiert, ihren Sufi-Weg weiterzulehren. Und das an sich ist schon eine sehr spannende Kombination.
Ja, das ist so. Und dann bin ich ja noch Ökonomin.
Und dann bist du auch noch Ökonomin, was auch so diese drei Bereiche, die mir in Vorbereitung zu diesem Webcast eingefallen sind, nämlich dass du einerseits diesen Sufi-Weg der Hingabe und andererseits diesen östlichen Weg, der sehr mit Meditation zu tun hat, und dann noch als drittes dieses Engagement in der Welt, was sehr viel mit deinem ökonomischen Hintergrund zu tun hat,
genau,
mit dir verbindest. Und das hat, würde ich einmal so sagen, eine direkte Verbindung zu dem Thema unseres Webcasts, nämlich die letzte Ausgabe von unserem Magazin Enlighten Next, die Gesichter Gottes, weil diejenigen von euch und die meisten haben ja die letzten Webcasts hier auch mitgehört. Hier geht es einfach um verschiedene Perspektiven auf das Absolute, und diese Perspektiven auf das Absolute reflektieren sich durchaus das, was mit Meditation erfahren werden kann, was auch mit der Hingabe, die speziell in der Sufi-Tradition eine große Rolle spielt, darauf möchte ich später noch zurückkommen, aber eben auch eine Auseinandersetzung mit dieser materiellen Welt, in der wir leben, mit diesem Globus, auf dem wir leben, vielleicht auch dieser Tage, wo wir gerade Zeugen sind der Klimakonferenz in Kopenhagen, mit einer besonderen Bedeutung. Also hier zu sehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem Absoluten zu begegnen. Und ich glaube, dass das, was Ken Wilber hier eingebracht hat in die Diskussion, nämlich, dass es einfach verschiedene Perspektiven auf das Absolute gibt. Einerseits diese Ich-Perspektive, die sehr stark eben in einer spirituellen Praxis wie Meditation erfahren werden kann, als Nicht-Getrenntheit, als Einheit. Die Erfahrung des Absoluten in seiner Schöpfung, sei es Natur, sei es die Evolution, sei es auch unsere materielle, wirtschaftliche Realität, und dann eben auch die Beziehung des Individuums in der Du-Beziehung zu dieser Dimension des Absoluten. Und ich möchte gern von dir, Annette, hören, du kennst ja auch diese Ausgabe des Magazins, du kennst auch diese Ideen von,
ja,
von Ken Wilber.
Ja.
Was sind denn deine Gedanken zu dieser Idee, dass es einfach mehrere Dimensionen braucht, um sich der Dimension des Göttlichen zu nähern?
Es ist einerseits meine ganz persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich war auch immer sehr, wie soll ich sagen, ich habe immer sehr reflektiert, nicht mit dem intellektuellen Teil nur, sondern ganzheitlicher, und sehe eben, dass jedes Tor einen ganz speziellen Zugang oder jede Perspektive einen ganz speziellen Zugang meint. Und gleichzeitig sehe ich aber auch überall einen Schatten drin, einen Schattenaspekt.
Mhm.
Und ich bin ja geschult worden, traditionell jetzt von Frau Twiede, über das Du, über das Tor der Hingabe. Und das hat mich damals natürlich sehr begeistert. Und bin dann später über Ramana Maharshi und Nisargadatta Maharaj mehr über das Ich-Bin-Tor eingeschwungen. Und letztlich die ganze Evolutionsfrage, die Erde, die Natur, das ist dann eigentlich für mich das dritte Tor gewesen, die Vollkommenheit, die wir vorfinden in der Erscheinungswelt.
Die Schulung, die du mit der Irene Tweedy erfahren hast, diese Hingabe, ist ja eigentlich etwas sehr Traditionelles. Oder hat zumindest...
Ah nein, das finde ich überhaupt nicht.
Okay.
Vielleicht darf ich da auch ein bisschen was erzählen.
Gerne.
Weil für mich, ich war eigentlich einfach ein neugieriger Mensch. Und was mich bei Frau Tweedy, bei diesem Sufi-Weg so fasziniert hatte, dass sie eine göttliche Beziehung über die Liebe gelebt hatte.
Mhm.
Und für mich war viel mehr der Aspekt der Liebe, war zunächst einmal für mich ganz, ganz spannend. Sie sagte nämlich, ich bin immer verliebt, ich weiß nur nicht in wen. Und das war ein Ausspruch, der mich sehr tief erschüttert hat, weil ich konnte sehr wohl das Verliebtsein, aber das ging ja immer wieder weg.
Mhm.
Und ich wollte eigentlich diese Intensität, diese Leidenschaft. Und der Sufi-Weg ist durchaus ein leidenschaftlicher Liebesweg, wo sozusagen das göttliche Prinzip hier als Geliebter oder Geliebte betrachtet wird und wir Menschen als Liebende. Und das gibt ein anderes Bezugsfeld, als wenn wir, wie ich von der katholischen Kirche damals gehört hatte, Gott da oben, wir da unten, das ist ein hierarchisches Verhältnis zunächst einmal. Und hier kam ich mehr in ein anderes Feld, das nicht so sehr eine Frage der Hierarchie war, sondern eine Frage tiefster leidenschaftlicher Liebe in der Hingabe.
Aber natürlich hat diese Hingabe oder diese Liebe in der Hingabe, die du beschreibst, etwas, das unserer unbändigen postmodernen Freiheitswillen vielleicht nicht ganz so geläufig ist.
Weil hier, das ist richtig.
Weil hier doch etwas ins Spiel kommt, nämlich dass es die Liebe zu etwas ist, das
nicht greifbar
ist und auch uns übersteigt.
Genau.
Und uns verlangt. Es ist nicht so eine Liebe in gleichwertiger Partnerschaft, sondern da ist eine Hingabe zu etwas, was uns alle übersteigt und was aus unserer Hingabe heraus lebt oder manifestiert werden kann. Und das ist etwas, was zumindest von meinem Verständnis her, oder von meiner eigenen Biografie her, meinem rebellischen Geist, wo ich sozusagen das letzte Sagen habe, etwas ist, was gebraucht hat, um hier einen Bezug dazu zu finden.
Ja, bei mir war das ein bisschen umgekehrt, aber ich verstehe, was du sagst. Natürlich, von wenn ich in der heutigen Zeit, den heutigen Zeitgeist aufnehme, ist Hingabe wirklich nicht modern.
Ja.
Das ist richtig. Aber weißt du, weil ich ja so engagiert war in der dritten Welt und wir hatten, weiß Gott, alle gute Absichten und ich gesehen habe, dass wenn wir nur äußere Strukturen verändern und den Menschen selbst nicht, dann gibt es keine nachhaltige Entwicklung. Dann bin ich, wie soll ich sagen, bin ich davon weggekommen, weil ich war auch ein rebellischer Geist. Aber ich habe einfach gedacht, so geht es nicht. Wir müssen uns irgendwie verändern. Ja, wie können wir uns verändern?
Mhm.
Und damals halt fand ich dann einfach diesen Weg, der mir zugesagt hat, und das war über das zweite Tor der Hingabe.
Verstehe.
Und du hast recht, wenn du sagst, es ist natürlich... Es ist eine Partnerschaft, wenn du so willst, weil für mich ist es nicht einfach so, das Absolute ist jenseits des Nennbaren, unvorstellbar, das ist richtig, oder?
Mhm.
Also es ist eine Hingabe einerseits an etwas, das alles übersteigt, was man benennen kann, und gleichzeitig ist es das Intimste, was es überhaupt gibt als Erfahrung.
Absolut. Und was mich immer wieder fasziniert an diesem ganzen Thema der verschiedenen Gesichter Gottes ist, und da kommt wahrscheinlich jetzt auch der andere Aspekt, nämlich des ersten Gesichts Gottes rein,
ja,
dass hier eine Intimität in der Erfahrung da sein kann, in einer wirklich spirituellen Erfahrung, wo eben auch keine Getrenntheit
genau.
in dieser Erfahrung vorhanden ist.
Genau.
Und die traditionell katholische Beziehung, die du kurz angesprochen hast, hat zumindest nach meinem Verständnis oft auch mit dieser Getrenntheit zu tun.
Oh, fast nur. Die Mystiker darin natürlich nicht,
genau,
oder?
Genau, so meinte ich es, ja.
Ja, genau. Weil, die exoterische Lehre ja, nur, oder? Ja. Das geht ja von der Trennung aus. Und auch die Hingabe meint eigentlich die Vereinigung, die kühmische Hochzeit, nicht?
Genau.
Die Unio Mystica, das ist gemeint, wo wirklich die Trennung vom Geliebten und Liebenden und Liebe eins sind. Ja.
Und vielleicht kann man auch so sagen, dass es letztendlich keine wirklich authentische Spiritualität gibt, wenn diese Nicht-Getrenntheit nicht irgendwo Teil dessen ist.
Also da bin ich ganz einverstanden. Ich denke, dass sogar heute, dass ganz viele Leute flüchtig erfahren und ich denke, es geht heute sogar um die Nachhaltigkeit auch. Also das Nachhaltige in der Erfahrung vertieft zu wissen, was das für eine Dimension ist.
Da hast du ein sehr spannendes Wort jetzt eingebracht, da möchte ich gerne nachfragen, was meinst du mit der Nachhaltigkeit in dieser Beziehung?
Weißt du, wenn das, ich rede jetzt vielleicht von mir, wenn du das erste Mal von dieser Liebe erfasst bist, dann bist du ja erschüttert oder du bist auch in einer ekstatischen Dimension. Und natürlich hält die auf diese Weise nicht an. Und es, die Teresa von Avila spricht auch von der Ernüchterung, weil du kannst nicht in diesem ekstatischen Einssein ständig verweilen. Aber im puren Gewahrsein jetzt, in der Präsenz, vollzieht sich dies eigentlich jeden Augenblick neu. Und mit der Nachhaltigkeit meine ich eigentlich dann mehr in dieses präsente, wache Dasein. Zu leben eigentlich in diesem präsenten, wachen Dasein, in Nachhaltigkeit. Weil wir fliegen ja immer wieder raus.
Ja.
Oder so eine Erfahrung der Unio Mystica ist auch meistens etwas, das geschieht und dann wieder sich verflüchtigt. Und dann sind wir wieder in der Dualität, nicht wahr? Und dass das nicht immer so ein Jojo hin und her gehen ist, sondern dass wir beginnen sozusagen in der Wurzel des Seins, im präsenten, wachen Dasein, da heraus zu leben, eben in Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist die Aufgabe von uns Menschen heute.
Und in dieser Nachhaltigkeit spielt ja nicht auch eine Rolle, dass ich auch eben in meiner relativen Existenz, also ich als Tom hier mit meiner Biografie, und nicht nur in der Erfahrung von absoluter Nicht-Getrenntheit, eben in dieser Nachhaltigkeit leben kann, weil auch von dieser Perspektive eine Beziehung zu dem, was als nicht-getrennt erfahren wird, aufrechterhalten werden kann.
Oh ja, wir sind, wie soll ich denn sagen, multidimensional, das ist durchaus möglich, weil die Individualität ist einerseits da, die ist ja auch noch zwetig als Gefäß.
Ja.
Und gleichzeitig ist aber für mich auch die Stille, in dem der Klang hervorkommt und wieder zurückkehrt. Ja.
Und die zwei Sachen sind eben kein Widerspruch.
Überhaupt nicht. Es ist eine, wie soll ich sagen, das ist das Leben, das wirkliche Leben.
Ja. Was ich an diesem zweiten Aspekt eben in Beziehung zum ersten so spannend finde, und das ist auch in dem Gespräch zwischen Ken und Endo in unserem Magazin meines Erachtens sehr gut herausgekommen, dass das die Perspektive ist, in der das Ego auch in die Knie gezwungen wird. In der Demut ins Spiel kommt, weil ich als Individuum mich in Beziehung zu etwas Absoluten setzen muss, wo nicht nur diese Erfahrung von Nicht-Getrenntheit da ist, sondern auch eben die Frage ist, wie bin ich als relative Existenz Ausdruck dessen, was hier erfahren wird. Das heißt, es kommt etwas ins Blick, nämlich ich in meiner Individualität, das in Beziehung zu einer absoluten steht, das nur in dieser Perspektive wirklich sichtbar wird. Und sowohl in dem, was hier als Potenzial möglich ist, als auch in dem Spannungsverhältnis dessen, wo hier vielleicht ein Widerspruch ist, wird hier etwas sichtbar, was spirituelle Arbeit sehr konkret und sehr real macht, weil ich hier auch sehe, was spirituelle Arbeit wirklich meint.
Ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Ich mag auch das Wort heute Demut wieder, nicht? Früher machte ich große Bogen um dieses Wort, weil das auch missbraucht wurde, nicht wahr?
Genau.
Aber Demut heißt, hat ja auch das Wort Mut da drin enthalten. Und für mich, ich habe darin eine Leichtigkeit in der Demut. Das ist für mich nicht so ein Thema, weil, weißt du, mein Wesen, da habe ich eine gewisse Leichtigkeit. Aber ich würde gerne noch, wenn du erlaubst, Tom, etwas darüber sagen, weißt du, über auch die Schattenseiten der drei Tore, oder? Mhm. Weil im zweiten Tor, da haben wir noch nicht darüber geredet, im ersten Tor ist es klar, der Narzissmus, oder?
Ja.
Dass das Ego oder die Ich-Kraft nicht wirklich sozusagen entwurzelt wird oder an den richtigen Platz kommt. Das ist eine große Gefahr. Was ich gesehen habe bei mir, bei meiner Entwicklung war, über die Hingabe, wenn dein Selbstwertgefühl nicht schon, wie soll ich sagen, in einer Mitte schwingt, wenn du zu wenig Selbstwert hast, dann gehst du sehr schnell in eine Hingabe rein, wo aber wie dein Minus-Ich sozusagen draußen bleibt. Und das ist eine Gefahr übrigens beim zweiten Tor.
Ja.
Das ist eine Schattenseite. Weil manche Menschen, und ich denke die Frauen oft, haben es leichter über die Hingabe, weißt du, in diese Dimension hineinzukommen.
Mhm.
Aber manchmal sehe ich, dass es den Menschen selbst nicht ganz transformiert. Kannst du das nachvollziehen,
absolut,
was ich sage?
Absolut.
Und deshalb fand ich dann für mich das erste Tor eben auch so relevant, verstehst du?
Mhm.
Ich bin, der ich bin.
Ja.
Und ich denke wirklich, und jetzt kommen wir noch dann das dritte Tor, nicht? Die Vollkommenheit ist ganz wichtig in der Materie, in der Erscheinungswelt, in der Evolution. Die drei Tore sind wirklich letztendlich eine Einheit. Sie sind untrennbar eins.
Ja. Nee, ich finde es wirklich echt schön, wie du das mit dem Schatten auch ansprichst. Und das, was du in Bezug auf das zweite Tor gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Und da ist auch etwas, wo mir immer der Begriff der Würde der Moderne einfällt. Und wo die Individuation, nämlich unsere Selbstständigkeit, unsere Eigenständigkeit, als Individuum eine Würde hat, die erst einmal erobert werden muss, um es mal so zu sagen, um daraus zur Hingabe zu finden. Und das ist auch dann für mich der Unterschied zwischen einer traditionellen Hingabe oder Demut, die noch nicht auf dieser Eigenständigkeit basiert.
Ja.
Und wenn man so fragt, okay, jetzt redet sie wieder über das zweite Gesicht Gottes, ihr redet sie wieder über Hingabe, ihr redet sie wieder über diese absolute Dimension über Gott, ist das nicht ein Zurück zum Mittelalter? Ist da nicht etwas verloren? Und die Frage ist auch berechtigt. Ich meine, die Frage kann aus einem sehr narzisstischen Punkt gestellt werden, aber die Frage kann auch aus einer berechtigten Perspektive gestellt werden.
Ja,
aber ich glaube, dass es hier einen Schritt nach vorne gibt, der wirklich beides beinhaltet, wo wir wirklich diesen Prozess der Bewusstseinsevolution, wo wir uns als Individuum und als eigenständige Individuen gefunden haben, also all das, was wirklich die Moderne erst gebracht hat und was die Postmoderne auch in ihrem Positivsten noch weiterentwickelt hat, sodass wir wirklich selbstständige, eigenverantwortliche, auf eigenen Beinen stehende Menschen sind. Aber dann gleichzeitig auch sehen, dass das eingebettet ist in ein Ganzes, von dem wir nicht getrennt sind, und dass dann da durchaus Demut wieder angebracht ist. Aber es ist eine andere Demut als eine, wo ich nicht auf eigenen Beinen stehe.
Ja, also ich meine, die andere Demut ist eigentlich eine unbewusste, ein großes Stück weit.
Und eine unmündige.
Ja, genau. Unbewusst und unmündig.
Ja.
Und weißt du, du hast das sehr schön gesagt, eben, dass die Individualität, also dass wir, was wir als ganz einzigartiges Wesen sind, diese Individualität so erkannt zu haben und daraus, es ist eine ganz andere Haltung, als wenn du sozusagen wie kollektiv hineingeschoben wirst in die Hingabe.
Ja.
Und das ist richtig. Und ich meine, wenn wir aus dieser Perspektive, die du eben gesagt hast, uns in die Hingabe hineinschwingen, wow, das ist doch ein Fest.
Ja.
Weil sofort eine neue Dimension noch einmal eigentlich die Individualität erstrahlen lässt.
Genau.
Und damit wird die Individualität erst bewirkend.
Ganz toll, dass du das Wort bewirkend reinbringst, weil das ist eine Dimension, die ich hier auch ganz entscheidend finde, weil ich glaube, dass diese Hingabe auf dieser Ebene etwas anderes bedeutet, als sie vorher bedeutet hat, nämlich dadurch, dass ich auch in meiner Eigenverantwortlichkeit bin, bedeutet diese Hingabe auch eine Riesenverantwortung des Gebens, des Wirkens. Das heißt, diese Hingabe ist eine Hingabe, die eigentlich von mir verlangt, ein Ausdruck genau dieser Dimension zu werden, die hier erfahren wird. Und auch dieses Impulses zu werden, der hier erfahren wird. Das heißt, ich bin hier wirklich gerufen, in meiner Eigenverantwortlichkeit für etwas Verantwortung zu nehmen, das mich bei Weitem übersteigt. Da ist etwas drinnen, was mich viel mehr in meine Eigenständigkeit ruft, als nur meine Individualität. Nämlich zu sehen, ich in meiner Individualität bin von diesem Ganzen nicht getrennt und ich muss dafür auch einstehen.
Ja, ich nenne das immer freiwillig angenommene Verantwortung für das Ganze.
Ja.
Weil es ist eben freiwillig angenommen, das heißt eben bewusst, du bist dir bewusst, dass du Teil des Ganzen und das Ganze zugleich bist,
ja,
oder?
Ja.
Und dem, ja, wir haben einen Beitrag zu leisten, ganz offensichtlich, und die Verantwortung zu übernehmen, oder?
Ja.
Selbstverständlich, aber es ist freiwillig.
Absolut. Es ist freiwillig und aus mir herauskommend,
genau,
aus meiner eigenen Erkenntnis,
genau,
sich entwickelnd.
Genau. Weißt du, meine Erfahrung ist wirklich aus dieser Liebe heraus, also wenn, weil ich komme mehr jetzt aus dieser Schulung heraus, wo die Liebe speziell auch im Blickwinkel war, meine Erfahrung ist wirklich, dass die Liebe sich aus sich selbst heraus manifestieren will. Das ist ein Drang. Also es ist wie wenn wir, sagen wir, spontan und natürlich authentisch sind, will diese Liebe sich manifestieren.
Mhm.
Also du wirst innerlich wie gedrängt dazu. Es ist ein Stoßen und es kann auch ein evolutives Stoßen sogar sein. Verstehst du, wo wir heute sind? Es ist ja so eine Dringlichkeit da, nicht
wahr? Für mich hat das Ende Cohen auch ganz prägnant auf den Punkt gebracht, indem er sagt, im Gegensatz zu früher, wo wir in einer traditionellen Spiritualität von einem Gott abhängig waren, dreht sich das Verhältnis jetzt fast um, dass Gott in seiner Manifestation von uns abhängig wird.
Ja.
Weil wir, indem wir einfach diese tiefe Erkenntnis haben können, was das Ganze ausmacht und das in Eigenverantwortlichkeit erfahren und wahrnehmen können, steckt eine Riesenverantwortung drin, Ausdruck dessen zu werden. Und Gott ist radikal, um es so sagen zu können, abhängig von uns, ob sich das manifestiert oder nicht.
Du wirst lachen, wir haben eigentlich das bereits in der Sufi-Tradition, diese Dialektik vom Göttlichen zum Menschlichen, Menschlichen, Göttlichen oder Absoluten, oder wie wir das immer hier nennen wird, das ist tatsächlich so, wie du das ausdrückst. Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Das ist eine Wechselwirkung. Heute sind wir Menschen, wir sind gemeint, nicht?
Ja. Und wir sind gemeint in einer Art und Weise, wie wir noch nie gemeint waren, weil hier eine Dimension dazu kommt, da kann man von verschiedensten Aspekten her das ansprechen. Eine, die mich immer sehr beeindruckt, ist, wenn man jetzt wieder zum Beispiel in den Bereich der Schöpfung reingeht, dass heutzutage das Schicksal der Elefanten in Afrika von keinem Momentum mehr abhängig ist als von unserem Bewusstsein.
Ja.
Früher war es, dass wir Menschen vollkommen eingebettet waren in Natur, aber dieses Verhältnis dreht sich mitunter auch um, dass die Natur wie noch nie abhängig war von uns.
Ja, das ist so.
Und das hat eine reale spirituelle Konsequenz. Wenn die Kopenhagener Konferenz hat eine tiefe spirituelle Dimension, weil dieser Planet ist von unserem Bewusstsein abhängig in einer Art und Weise, wie er es noch nie war.
Das ist richtig. Wir sind, also ich meine, es sind ja verschiedene Faktoren, du weißt es ja auch nicht. Ich meine, wir sind heute systemsprengend. Wenn wir vom Kosmos als System sprechen, dann sind wir heute Menschen systemsprengend.
Mhm.
Und ja, es geht um diesen Bewusstseinssprung oder Bewusstseinswandel. Und wir Menschen sind dran, ich kann nicht mehr sagen.
Ja.
Es ist wirklich in unsere Hände gelegt. Und das ist eine große Verantwortung. Aber sie darf uns auch nicht erdrücken. Oder? Es ist eine ganz feine Balance, dass wir ein Tun im Nichttun haben.
Ja.
Wo wir dieses tiefe, leidenschaftliche Engagement haben für diese Welt, weil es ist ein wunderbarer Planet. Und gleichzeitig müssen wir auch sehen, dass es im Kosmos gesehen, im ganzen Universum gesehen nicht, ist die Erde unbedeutend. Aber ich meine das einfach, weil das ist für mich eine ganz feine Balance.
Mhm.
Wirklich in diesem Tun, gleichzeitig Nicht-Tun.
Ja.
Da genau auf dem Punkt sein. Oder ich sage mal absichtsvoll, absichtslos. Alles Paradoxe, oder? Mhm. Weil es braucht diese Zielgerichtetheit, es braucht diese Weite, es braucht diese Klarheit und gleichzeitig braucht es diese absolute Heiterkeit.
Genau. Und weil du auch dieses nicht davon erdrückt sein angesprochen hast, kommt da meines Erachtens auch noch eine Dimension rein, dass man hier auch klar unterscheiden muss zwischen unserer Verantwortung für das Überleben, was absolut wichtig ist, und das ist das, was wir vorher auch angesprochen haben, aber es gibt auch noch die ganz andere Seite, das ist das noch nicht eingetretene Potenzial, diese Fülle von dem, was möglich ist, wo etwas einfach aus der Zukunft auf uns zukommt, schlicht und einfach ein Potenzial dessen, was es heißt, Mensch zu sein oder Bewusstsein zu sein, in seiner Fülle noch nicht erfüllt ist. Und es kann zumindest auf diesem Planeten, zu diesem Zeitpunkt, nur durch uns erfüllt werden. Es ist eine vollkommen andere Dynamik als überleben wollen, das ist wichtig. Es ist einfach die Perfektion dessen, was möglich ist, das danach ruft, durch uns wirklich zu werden.
Ja, da hast du einen wichtigen Punkt. Und insofern ist es eben nicht unbedeutend, oder? Es ist
sehr
bedeutend. Genau. Es ist eben wieder paradox, nicht wahr? Und du hast recht. Ich meine, wir sind ja eigentlich noch gar nicht wirklich Mensch.
Ja.
Jean Aurobindo sagte, wir sind halb Mensch, halb Tier. Und es gibt noch andere, oder? Und das Potenzial, was eigentlich Menschsein wirklich meint, oder? Und dieses Potenzial, das ist für mich so ahnungsweise ein einziges Leuchten, oder? Wo eigentlich die ganze Schöpfung-Frage sich noch viel mehr verdichtet in einem Zusammenspiel, in einem wirklichen Zusammenspiel. Mhm. Und das ist so toll, dass wir eben jetzt leben, nicht wahr?
Genau.
Weil wir sind an diesem Übergang. Und da mitwirken zu dürfen, ist doch eigentlich etwas Wunderbares.
Absolut. Vielleicht ist es auch ein wunderschöner Punkt, hier das Gespräch aufzumachen.
Gerne.
Und ich würde mich sehr freuen. Vielleicht haben wir auch einige Teilnehmer, die sich jetzt schon hier in dieses Gespräch mit einbringen wollen. Für diejenigen von euch, die die Telefonnummer nicht zur Hand haben, sage ich sie einfach nochmal kurz durch. Das ist die Telefonnummer 001. 219 509 8222 und dann den Zugangscode, der wäre 52 95 00 und die Raute-Taste. Und wie immer die Bitte, wenn ihr euch per Telefon in dieses Gespräch einwählt, schaltet die Computerlautsprecher ab, weil wenn ihr gleichzeitig am Telefon und am Computer seid, haben wir einen Echo-Effekt, der dem Gespräch nicht zuträglich ist. Vielleicht ist ja schon jemand in der Leitung. Ich würde mich freuen, wenn es hier schon einen Beitrag gäbe. Ich glaube, dass die Leitung schon offen ist.
Hallo?
Ja, hallo.
Was mich sehr berührt hat in eurem Dialog gerade, war wirklich der Punkt, wie ihr das mit dem Thema neues Bewusstsein nochmal neu aufgemacht habt im Hinblick auf Klimakonferenz oder einfach auch auf diese Dringlichkeit, etwas zu tun, das in diesen Kontext zu stellen, der nicht nur mit neuer Kultur zu tun hat, sondern der eben uns ganz direkt jetzt im Moment auch schon betrifft. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, welches Potenzial wir als Menschen eigentlich haben, wo wir noch hinkommen können, uns zu entwickeln. Das als Vision sozusagen auf der anderen Seite. In der Situation, dass man manchmal das Gefühl hat, es ist so viel Bedrohung an Selbstzerstörung durch uns Menschen gemacht, dass man sich fragt, was bringt's eigentlich noch? Und das war aber gerade so, wie ihr das besprochen habt, für mich sowas von inspirierend, dass ich gedacht habe, ja genau, und deshalb lohnt es sich.
Annette, willst du darauf was antworten?
Ja, ich danke einfach, wenn das Gespräch so inspiriert hat, weil es lohnt sich wirklich. Das ist ja das Einzige, was es sich lohnt zu tun. Nämlich sich aus dem Herzen heraus so zu engagieren. Und ich glaube, wir sind auch immer mehr Menschen, die das merken, weil ich glaube, viele Menschen können eins und eins zusammenzählen und es geht einfach so nicht weiter. Und alle wissen das. Und ich denke, dass einige jetzt von uns einfach so wissen, da könnte der nächste Schritt sein. Und er beginnt wirklich mit dem Bewusstseinswandel. Mit dem Loslassen mehr und mehr von ich und mein und in das Einschwingen, in das Alleine. Mhm. Und das zu leben, natürlich als Lebensweise, muss ein Ausdruck haben, sonst hat man es nicht verstanden. Ja.
Mhm. Und das von einer neuen Tiefe her, also anders als in der Umweltbewegung, wo natürlich auch viel Engagement ist und viel, dass es sich lohnt zu leben, mehr bezogen auf die dritte Person oder das dritte Gesicht Gottes. Ja. Die Perfektheit der Natur, aber dieses hier so, wie ihr es heute nochmal besprochen habt, einfach von einer anderen Tiefe heraus, viel tragfähiger ist meines Erachtens, als nur das dritte Gesicht Gottes alleine.
Danke.
Ja, da ist auch eine Dimension, jedes Mal, wenn es angesprochen wird, wenn hier diese Tiefe oder auch das, was du, Annette, vorher mit Aurobindo angesprochen hast, dass wir noch gar nicht ganz Mensch sind.
Ja.
Immer wenn das mit ins Bild reinkommt, da ist eine unheimliche Inspiration, die damit kommt. Weil auf einmal so wirklich aus der Tiefe heraus sichtbar wird, dass noch so viel mehr möglich ist.
Ja.
Und dass wir hier wirklich eine Aufgabe haben, hier Ausdruck des Möglichen zu werden. Und dass das vielleicht das Tiefste ist, was wir als Menschen überhaupt machen können, Ausdruck des Möglichen zu werden.
Ja. Und das ist ja auch so eine Freude.
Ja.
Ja, genau.
Weil ich glaube, es beinhaltet ja sehr auch Kreativität, nicht? Wenn mal unsere eigenen Geschichten zur Ruhe kommen, weil die sind eigentlich langweilig. Jeder ich-bezogene Mensch ist irgendwo auch sehr langweilig. Und wenn das befreit ist und die Geschichte weg ist, und dann ist unglaublich viel Lebensenergie frei, nämlich für das Ganze sich einzusetzen. Wir sind eigentlich nicht glücklicher, als wenn wir eben kreativ im Miteinander wirken können.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Hallo, hört ihr mich?
Ja, hallo.
Ja, hallo. Ich fand euer Gespräch zutiefst inspirierend und ein Begriff ist mir hängen geblieben, das war die Nachhaltigkeit. Das habe ich so im spirituellen Kontext, wie du das, Annette, gerade gesagt hast, noch nie so wahrgenommen. Ich kenne das so aus wirtschaftlichen und politischen Aspekten und spirituellen Nachhaltigkeit zu leben, also heißt dann wirklich an einer Vertikalität unterwegs zu sein, wo mein Bestreben und mein Bedürfnis in dieser Einheit des Lebens wirklich als funktionstüchtiges und liebesfähiges Wesen an der Evolution teilzunehmen, wirklich für mich ganz oben stehen muss, als Priorität, als oberster Punkt, und alles andere darf sich dann bitteschön daran orientieren in meinem Leben. Und dann kann ich selber an einer spirituellen Nachhaltigkeit teilhaben und sie nach vorne bringen. Das fand ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt, eben im Sinne von Nachhaltigkeit. Das hat mich sehr, sehr, sehr inspiriert.
Ja, danke für diese nochmals Betonung auch, nicht? Weil es hat etwas wirklich mit der vertikalen und der horizontalen zu tun. Und im Schnittpunkt, wo beide Ebenen, also die vertikale und die horizontale, zusammenkommen, gibt es Nachhaltigkeit?
Ja.
Kannst du das vielleicht noch näher ein bisschen erklären, was du mit der vertikalen und der horizontalen hier angesprochen hast?
Zum Thema Nachhaltigkeit gibt es vielleicht zwei Aspekte. Ich habe in Bezug auf Präsenz von Nachhaltigkeit gesprochen oder von der inneren Erfahrung einerseits. Mhm. Und damit meine ich tatsächlich, dass wir verwurzelt sind in der Präsenz, nachhaltig verwurzelt sind. Aber für mich gibt das Wort Nachhaltigkeit kommt tatsächlich auch aus der Entwicklungszusammenarbeit, und dort hat man immer von nachhaltiger Entwicklung gesprochen, schon auf das Ganze bezogen. Und ich habe halt einfach gesehen, wenn wir nur äußerlich Dinge verändern und nicht den Mensch dazu auch die Wandlung mit, ja, sich wandelt, ist es nicht nachhaltig. Also wenn wir wirklich nachhaltig, würde heißen, diese Welt zu bewahren, sie entwickeln zu lassen, nicht? Mhm. Nicht sie zu zerstören, das meine ich mit Nachhaltigkeit. Dazu kommt für mich eine spirituelle Dimension. Es geht gar nicht anders. Wenn wir Menschen uns nicht wandeln, wenn wir nicht uns als Teil und des Ganzen und als Ganzes bewusstseinsmäßig erfahren, dann können wir keine nachhaltige Entwicklung produzieren. Das ist unmöglich.
Und das ist ja nun auch das, was uns Postmoderne so ein bisschen abgeht, weil da will ich für mich und ich will Ergebnisse sofort, und ich schaue einfach gar nicht, welche Konsequenzen das haben kann, auch für die Generation nach mir.
Genau.
Ja.
Ja.
Sodass wir, wie Albert Schweitzer mal so schön sagte, dass der Seemann seine Ernte gar nicht einfahren wird. Er tut es einfach und er weiß nicht, ob er die Ernte noch kriegt, aber das, es zu tun, das ist die wahre Würde des Menschseins.
Ja.
Ja, ein Aspekt von dem, was du mit der Nachhaltigkeit ansprichst, ist ja auch wirklich zu sehen, dass wir hier in einem ganzen Prozess sind. Und dass, wie du vorher betont hast, unsere eigenen persönlichen Geschichten daneben eigentlich ein bisschen langweilig sind.
Ja.
Weil erst in dem Augenblick, in dem wir sehen, dass wir eigentlich Teil und Ausdruck dieses einen Entfaltungsprozesses sind, der diese Evolution ist, kommt eine Zeitperspektive mit ins Bild der Nachhaltigkeit, wo die eigentliche Verantwortung, die wir haben, nämlich dass dieser Prozess weitergeht, dass er zu neuen Höhen sich aufschwingt durch uns, auch auf der Bewusstseinsebene, aber auch auf allen Ebenen,
genau.
Wirklich jenseits unserer kleinen Biografien ist. Unsere kleinen Biografien sind ein Teil davon und haben durchaus seine Berechtigung, aber sie haben eigentlich nur darin ihre Berechtigung, dass sie Teil dessen sind, das sich hier entfalten will. Und das ist zutiefst eine spirituelle Sichtweise, zu sehen, dass sich hier etwas zum Ausdruck bringen will, was nicht nur einfach so ein zufälliger Prozess von Materie ist, sondern wo eine tiefe Sinnhaftigkeit dahinter steckt.
Ja, Tom, du sprichst sehr schön, das ist genau richtig, nicht wahr? Weil das Langweilige ist ja eigentlich nur, wenn wir uns drehen um den eigenen Nabel, nicht? Aber der Mensch ist an sich so eine wunderschöne Kreatur mit so einem unglaublichen Potenzial.
Mhm.
Und wenn das sich, wie soll ich sagen, wenn wir uns wirklich aus dem Jetzt heraus die Individualität, diese Einzigartigkeit, die jeder Mensch in sich hat, da bin ich absolut überzeugt. Und das in Bezug stellen zum Gesamten, zur Ganzheit. Ich rede jetzt auch vom Ausdruck bringen, die Verantwortung zu leben, ja. Zum Ausdruck zu bringen, nicht sich einzuordnen in den evolutiven Gesamtprozess. Das ist doch eigentlich total spannend. Vor allem jetzt auch, wie können wir zusammenwirken?
Genau.
Kooperieren, nicht? Yeah. Kooperation ist jetzt die große Herausforderung auch.
Yeah.
Wie geschieht das?
Ja, weil in dem Augenblick, in dem man das so sieht, wie es du gerade ansprichst, ist es auch sehr offensichtlich, dass das nur zwischen uns und miteinander überhaupt passieren kann. Und dass das auch eigentlich nur ein Entfaltungsprozess ist, der in diesem Miteinander passiert. Das heißt, keiner von uns allein kann das machen. Es entsteht einfach nur aus dem, was wir miteinander machen, dass hier was Neues als neue Kultur und als neue Bewusstseinskultur sich entfalten kann. Aber es braucht unsere Kooperation, um hier überhaupt Schritte machen zu können.
Ja, das ist genau richtig.
Ja, und im Hinblick auf das zweite Gesicht Gottes braucht es einfach auch Menschen, die als Vorbild dastehen. Und so wie du, Annette, ja auch Schüler hast, genau wie Andrew, eine Schülerschaft, die sich dessen bewusst ist und die auch die Rolle des spirituellen Führers einfach auch wirklich würdigt und anerkennt und total im tiefsten Herzen auch eine Liebe dazu auszudrücken fähig ist. Und ja.
Ja, danke.
Ja, vielleicht gibt es ja auch noch weitere Wortmeldungen, wir würden uns sehr freuen.
Ja, hallo?
Ja, hallo.
Was ich noch total spannend oder inspirierend fand, weil das in diesem, dass wir eigentlich noch nicht ganz Menschen sind, steckt ja auch schon drin, dass wir schon ein bisschen Menschen auch sind, und das gibt irgendwie so eine Ahnung dadurch, was das eigentlich bedeuten, also dadurch hat man irgendwie schon eine Ahnung, was das eigentlich bedeuten kann, richtig Mensch zu sein oder dieses ganze Potenzial zu entfalten. Und das finde ich jetzt auch das finde ich so eine ganz inspirierende Sache. So. Schon so ein bisschen erspüren zu können.
Yeah.
Also das treibt eigentlich noch weiter an.
Ja, ich glaube, ich spreche natürlich immer aus der eigenen Erfahrung. Ich habe einfach gemerkt, dass ich sehr oft automatisch, wie ein Automat bin, nicht? Ich reagiere, ich agiere. Und das ja mit bewusstem Überlegen, Sein, Entscheiden, freien Entscheiden hatte das einfach nichts zu tun. Und daher sehe ich das, ja, dass wir zum Teil wirklich erst in die Rolle, die für uns in der Evolution gedacht sind, was Menschsein meint, die nehmen wir erst allmählich ein. Wir sind völlig am Pubertieren jetzt.
Mhm. Ich finde es auch wirklich schön, was du gesagt hast mit dieser Ahnung, weil das entspricht so sehr auch meiner eigenen Erfahrung, dass dieses noch nicht ganz Menschsein eben auch das beinhaltet, dass wir bereits eine Ahnung von etwas haben. Und dieses Bewusstwerden, denke ich, von dem wir sprechen, heißt nichts anderes, als sich dessen immer mehr bewusst werden, was hier als Ahnung sich keimhaft schon darstellt. Das heißt, auch das ist kein äußerer Prozess, jetzt irgendwo hinzugehen, wo es von außen wir irgendwas hören, wo wir hingehen müssten, sondern es ist eine Ahnung aus uns selber heraus, dass etwas möglich ist, das bei uns, in uns bereits zumindest ansatzhaft da ist, und durch diese Bewusstwerdung an Kraft und Stärke gewinnt. Das heißt, dieses Neue, dieses der neue Mensch oder das, was an Zukunft uns ruft, ist bereits erfahrbar in seiner Möglichkeit. Einfach weil es als möglich in uns erfahrbar ist, ist schon etwas da, auf das wir antworten können. Und dann bin ich wieder in der Verantwortung, weil in dem Augenblick, in dem da etwas da ist, auf das ich antworten kann, stellt sich die Frage, antworte ich auch?
Ich finde das ganz schön, auch mit dieser Ahnung, was du jetzt eben gesagt hast, Tom, und weißt, es geht auch eigentlich wie den inneren Fokus dahin zu lenken, nicht wahr? In diese Ahnung, weil es ist ja wie, wenn etwas keimt, nicht?
Ja.
Und es ist wie ein Same, darin ist eigentlich die ganze Information schon enthalten, vom Baum.
Genau.
In einem kleinen Samen ist alles drin, was der Baum meint. Und so ist es natürlich mit uns Menschen genau auch, nicht? Und dem den Raum zu geben, zu gewähren, oder? Und immer wieder hinzuschauen innerlich, das dem nachzugehen, dann wird es schon keimen, oder? Dann wird es schon kommen und wir werden mehr und mehr wissen, was dann äußerlich auch die Schritte sind. Wobei ich denke wirklich auch, es beginnt im Innern.
Ja. Ist da vielleicht noch jemand, der sich hier mit ins Gespräch bringen möchte?
Vielleicht noch als Ergänzung. Und das bedeutet nämlich, das, was jetzt gerade zuletzt gesagt wurde, dass das volle Potenzial des Menschen entwickeln, das ist eine zutiefst positive Ausrichtung zu dem, was wir als Menschen werden können und was unser Potenzial ist, im Unterschied, um nochmal sozusagen auf Umwelt oder Menschenrechtsbewegungen oder Ähnliches zu kommen, die eher so ausgerichtet sind, was zu heilen oder den Menschen auch eher mit seinen in den Seiten zu sehen, wo er eben halt nicht positiv ist. Diese ganz andere Ausrichtung ist etwas, was viel motivierender ist, als immer ausgerichtet zu sein, dies geht nicht, das geht nicht, weil wir dann und so weiter dies und jenes passiert.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, denn Teilhard de Chardin hat ja auch gesprochen, nicht? Wenn er so das ganze evolutive System sozusagen entwickelt hat, und er sagte immer, es geht über das Prinzip Eros, über die Zärtlichkeit der Anziehung, über das Liebesprinzip, und ich glaube tatsächlich, dass wir die meisten Menschen motivieren über diese Anziehung, und natürlich gehört das Schattenarbeit und all diese Sachen dazu, nicht? Aber dass der große Strang wird sicher über diese Zärtlichkeit der Anziehung sein.
Mhm. Ja, das ist das sozusagen fast ein bisschen poetisch formuliert.
Mhm. Ja, klar. Ich hab das ist eigentlich die Sprache von Teilhard de Chardin, unter anderem natürlich.
Ja, ja.
Ja.
Mhm. Ich finde, darin ist auch diese Würde, dieses Ich, was du, Annette, beschrieben hast, dass ein Mangel an Ich-Bewusstsein eigentlich eine wirkliche Negativseite ist. Und diese Ahnung ist eigentlich ein autonomes Ich, was sich hingeben kann, weil ein Minus-Ich sich gar nicht hingeben kann. In dieser Ahnung kommt diese Autonomie, dieser Anspruch, autonom zu werden, ganz zu werden, sehr, sehr klar,
genau,
heraus.
Ja.
Und ich finde auch so,
ja, das hat mich eigentlich.
Ja, hallo?
Ja, ich wollte sagen, das hat mich auch sehr betroffen, diese Neudefinierung von Demut. Und was ich auch so heraushöre von dem, was ihr beide sagt, ist, dass diese Demut auch so eine ganz starke Willenskraft hat, also auch sehr kreativ sein kann. Weil man denkt sich ja eigentlich immer, dass die Demut zu mir so etwas Passives ist, in diesem alten Sinne. Aber dass du von dieser Kraft, die du beschreibst, dass das etwas ist, was uns anzieht und nach vorne zieht. Aber es ist eine Demut, die wirklich Willenskraft hat. Also so die dann auch von diesem... Das Tolle ist, dass wir ja jetzt wirklich auch Individuen sind, also oder werden, und von diesem Mensch werden, weil wir auch diese diese Autonomie auch entwickeln können, ist eigentlich die Beziehung zu Gott kann dann ganz anders sein. Also ich habe so dieses Gefühl von, wenn ich euch jetzt zuhöre, einfach von dieser Stärke, von dieser Zugskraft, die, glaube ich, so wie neu definiert wird dann. Mhm. Also wo dann ich auch wirklich Teil bin von diesem Ganzen, der sich vorwärts bewegt, wo ich nicht getrennt bin von dem. Mhm.
Ja, und ich finde so besonders, dass man in dieser Hingabe, wenn ein Mensch das erfährt und ein anderer Mensch und noch einer und in dieser Hingabe zu einem Größeren, wir aber zusammenkommen, das gibt so eine ganz andere Form von Beziehung, nicht? Ich beziehe mich zu dir und wir beziehen uns zu dem im Miteinander in einer Ebene, sondern dieses höher ausgerichtet sein und dann zusammen, dann dennoch zusammengehen zu wollen. Das, glaube ich, das hat mir so geklungen, was Tom vorhin angedeutet hat, dass da vielleicht die auch so ganz oft das sein mögen. Das sind die richtigen Schritte in der richtigen Richtung, weil es dann komplett neu ist.
Ich glaube, das ist wirklich auch toll zu sehen, dass dieses Neue eben auch damit zu tun hat, was vorher kurz angesprochen worden ist, dass diese Demut so viel mit Willenskraft und ich würde vielleicht sagen mit Gestaltungswillen zu tun hat. Dass diese Demut vielleicht auch einfach sich auch in einer Art und Weise ausdrückt, an die man überhaupt nicht denkt, wenn man an das Wort Demut denkt, die viel mehr mit dem zu tun hat, was du vorher, Annette, mit angesprochen hast, dass da auch das Wort Mut drinnen steckt.
Ja, genau.
Dass hier wirklich man zu etwas gerufen ist, das wirklich ein Aufruf zu etwas ist. Das heißt, es braucht mich und es braucht meine Demut, dafür ganz da zu sein. Und das ist was sehr Aktives und auch was sehr Autonomes. Und ist in einem gewissen Sinn sogar das Gegenteil von dem, was man so unter diesem kleinmütigen, demütigen versteht. Es verlangt sogar den Mut, hier wirklich über Grenzen rüber zu gehen, weil ich gebraucht werde.
Ja, das finde ich auch sehr spannend. Nochmal die Aufschlüsselung dieses Begriffs, der ja auch immer noch so in Erinnerung ist, wie man das früher demütig wurde immer mit unterwürfig verwechselt. Und das jetzt so zu hören, dass es sehr viel mit Mut zu tun hat, finde ich eine total spannende Sache. Auch wie Annette vorher sagte, dass wir diesen Weg freiwillig gehen. Das heißt, ich entscheide mich, diesen Weg zu gehen. Für mich heißt diesen spirituellen Weg zu gehen, mein Potenzial zum Blühen kommen zu lassen, das ist eine Entscheidung und ich in dem Moment übernehme ich die Verantwortung dafür. Das ist eine total neue Ausrichtung. Und das finde ich jetzt auch schön in Verbindung mit dem Begriff Demut.
Was mir dazu jetzt noch eingefallen ist, war diese Demut eigentlich auch der Mut ist, dieses Vertrauen zu zeigen oder mit diesem Vertrauen nach vorne zu gehen. Obwohl man oder sich vielleicht nicht stabil oder sicher fühlt und trotzdem nach vorne zu gehen oder sich zu zeigen und dieses Vertrauen hinein.
Ich finde das ganz ein schöner Aspekt, den Sie da eben ausgesprochen haben, oder den du ausgesprochen hast, weil es gibt einfach eine Dimension, wo wir Menschen nicht wissen. Weil der ganze nächste evolutive Schritt, den wir alle erahnen und spüren und eben diese Dringlichkeit und all das Ringen auch, aber es gibt etwas, wo wir einfach nicht wissen, wie es genau funktionieren wird. Und das braucht so dieses tiefe Urvertrauen. Mhm. Nicht blind, aber ein Urvertrauen. Und ich finde das eigentlich ganz schön ausgedrückt. Nebst dem Willen und nebst den anderen Aspekten nicht.
Ich glaube, das ist sogar der Kern des Ganzen. All dieses, was wir auch jetzt als evolutionären Impuls ansprechen, lebt doch aus diesem Urvertrauen, aus dem dieses unbändige Ja zum Leben selber entsteht. In einem gewissen Sinn fast grundlos, weil es aus einem Nichtwissen heraus ist. Es ist wirklich einfach im zutiefsten Sinne Vertrauen. Und aus diesem Vertrauen ist ein tiefes Ja aus einem Nichtwissen, und in einer gewissen Art und Weise ist der ganze Kosmos, das ganze Universum Ausdruck dieses lebendigen Ja's. Und ein selbst Teil dieses evolutionären Impulses zu sein, heißt Teil dieses Ja's zu sein.
Und der Unterschied ist eben nicht, was genau was du gesagt hast, bei uns Menschen, wir müssen dieses Ja bewusst
haben. Ja, genau.
Das ist ja genau das Unglaubliche überhaupt, dass die Evolution uns Menschen hervorgebracht hat auf dieser Erde, nicht? Und sie jetzt über den Menschen läuft. Und genau, es läuft über dieses Ja, über dieses ganz tiefe Ja.
Ja.
In diesem Zusammenhang fällt mir ein, wie wir letztens schon mal in einer Sendung darüber sprachen, über Vertrauen, auch nicht zurückziehen und warten, bis ich Vertrauen habe, sondern Vertrauen schenken. Das fand ich so schön, dass ich mein Vertrauen schenken kann. Und das ist sowas wie dieses Ja. Dass ich mich überwinde und Ja sage, und so schenke ich Vertrauen.
Mhm. Ja, ganz schön.
Ja, wir kommen jetzt auch langsam schon gegen Ende der Sendung. Wir haben noch Platz für vielleicht ein, zwei Anmerkungen, Fragen, Eindrücke. Wer jetzt hier noch etwas mit einbringen will, jetzt besteht noch die Möglichkeit dazu. Und wenn das jetzt auch vielleicht nicht mehr der Fall ist, es war auch wirklich ein sehr, sehr volles Gespräch, und ich bin einfach auch sehr beeindruckt von der Tiefe, die ja von verschiedenster Seite her in dieses Gespräch reingekommen ist, oder aus dem dieses Gespräch herausgekommen ist. Annette, herzlichen Dank, dass du uns diese Zeit gegeben hast.
Es war eine pure Freude, oder ist eine pure
Absolut.
Freude.
Absolut.
Ja, wirklich. Ich danke dir, und ich danke allen Zuhörenden auch.
Ja, auch herzlichen Dank an euch alle.
Danke.
Danke.
Und
danke.
Vielen Dank.
Noch ganz kurz zur Information. Wir machen jetzt auch von Radio Enlighten Next eine kurze Weihnachtspause und werden uns das nächste Mal im 14. Januar wieder hier einschalten. Wir werden das auch wieder per E-Mail ankündigen und dann auch einen neuen Zyklus hier in Radio Enlighten Next anfangen, und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr alle wieder mit dabei seid. Bis dahin eine schöne Zeit, schöne Feiertage und auch ein schönes neues Jahr. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Tom.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke.